Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Personenfreizügigkeit mit der EU. Der Ständerat will zwei Fragen in einer Vorlage zusammenfassen. Road Pricing auf Schweizer Strassen. Die Idee wird bis weit ins linke Lager hinein skeptisch beurteilt. Süß und gross wie sonst nichts auf der Welt. Der Schokoriegelhersteller Mars übernimmt den Kaugummiproduzenten Wrigley. Wahlschlappe für die Linke in Sicht. In Rom dürfte Gianni Alemanno von der rechten Bewegung Popolo della Libertà die Bürgermeisterwahlen gewinnen. Und dann der Tipp an Angela Merkel. Machen Sie doch mal Ferien in der Schweiz. Gespräch mit Heiner Geissler, dem früheren CDU-Generalsekretär und Schweiz-Fan. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Thomas Könzi.
Der Ständerat will die Personenfreizügigkeit mit der EU weiterführen und auch auf die neuen EU-Länder Bulgarien und Rumänien ausdehnen. Das hat er heute an einer Sondersession beschlossen. Der Ständerat will die beiden Beschlüsse als Gesamtpaket zur Abstimmung vors Volk bringen und nicht getrennt, wie es der Bundesrat möchte. Peter Maurer berichtet.
Für die Linke, aber auch für eine Mehrheit von CVP und FDP war heute im Ständerat klar. Die beiden Fragen, soll die Personenfreizügigkeit verlängert werden und sollen diese Regeln künftig auch für Bulgarien und Rumänien gelten, diese beiden Fragen müssen in eine Vorlage gepackt werden. Denn, so argumentierte zum Beispiel SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga,
es gibt nämlich keine Personenfreizügigkeit à la carte.
Eine Personenfreizügigkeit gäbe es nur mit allen EU-Ländern. Dem Volk müsse in dieser Sache reiner Wein eingeschenkt werden. Die SVP ihrerseits berief sich zwar auch auf das Volk, wollte jedoch nichts von einer Verknüpfung der beiden Fragen wissen. SVP-Ständerat Thies Jenny griff die Paketbefürworter frontal an und sprach von billigen Tricks.
Nun versucht man quasi mit dem indischen Seiltrick den Volkswillen auszuhebeln.
Dem Volk sei bei der Abstimmung zu den bilateralen Verträgen im Jahr 2000 versprochen worden, dass es sich getrennt über eine Weiterführung und eine allfällige Ausdehnung der Personenfreizügigkeit äußern könne. Dass sich die SVP für zwei separate Vorlagen stark macht, kommt nicht von ungefähr. Die Partei ist nämlich zwar mehrheitlich für die Weiterführung der Personenfreizügigkeit, aber gegen deren Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien.
Peter Maurer. Der Ständerat will zurzeit nichts vom sogenannten Road Pricing in der Schweiz wissen. Jene, die argumentierten, dass Städte wie London oder Stockholm mit diesen Straßengebühren gute Erfahrungen gemacht hätten und dass man das System in der Schweiz zumindest austesten sollte, drangen nicht durch. 17-17 stand es bei der Abstimmung und der Ratspräsident gab den Stichentscheid gegen das Road Pricing. Die Aufregung war groß, als im Januar bekannt wurde, dass der Verein Marke Wallis, ein Interessenverband von Unternehmen, nur noch mit dem französischen Namen Valais werben wolle. Sogar das Kantonsparlament schaltete sich ein. Jetzt hatte sich der Verein anders überlegt. Es sollen sowohl Valais wie auch Wallis verwendet werden können, je nach Markt oder Unternehmen. Die Walliser Kantonsregierung zeigte sich erfreut darüber. Der Verwaltungsdirektor der Pädagogischen Hochschule Zürich ist freigestellt worden mit sofortiger Wirkung. Das hat Regierungsrätin Regine Eppli entschieden. Der Freigestellte wird verdächtigt, öffentliche Mittel unrechtmäßig verwendet zu haben. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich hat gegen den Mann Strafanzeige erstattet. Zum ersten Mal seit 80 Jahren werden in der Stadt Zürich am 1. Mai Tram und Busse fahren. Die Pause im öffentlichen Verkehr sei mit den heutigen Ansprüchen an die Mobilität nicht mehr zu vereinbaren, teilen die Verkehrsbetriebe der Stadt mit. Es gelte der Sonntagsfahrplan. In La Chaux-de-Fonds hat sich bei der Wahl in die Stadtregierung am Wochenende eine pikante Lage ergeben. Von den 5 Gewählten waren gleich 2 aus der gleichen Familie. Pierre Hénard wurde auf der SVP-Liste gewählt, Frédéric Hénard, sein Sohn, auf der Liste der Liberalen. Nur 2 Familienmitglieder dürfen nicht gleichzeitig in der Stadtregierung sitzen. So erbaten sich Vater und Sohn Bedenkzeit. Heute gab nun der Sohn bekannt, er ziehe sich zurück, er habe weniger Stimmen erhalten als der Vater. Jetzt rückt von der Liste der Liberalen jemand nach. Die Umweltorganisation Greenpeace ist in Tschechien in ein Militärgelände eingedrungen, auf dem eine US-Radaranlage gebaut werden soll. Sie begründete ihre Aktion damit, dass es der tschechischen Regierung nicht gelungen sei, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die Raketenabwehranlage nötig sei. Der Süßwarenhersteller Mars übernimmt zusammen mit dem Investor Warren Buffett den Kaugummiproduzenten Wrigley. Durch die Übernahme, welche 23 Milliarden Dollar kostet, entsteht der größte Süßwarenhersteller der Welt. Analysten sprachen von einer möglichen Veränderung der gesamten Süßwarenindustrie. Das Zusammengehen von Mars und Wrigley könnte weitere Unternehmen der Branche zu Fusionen zwingen, um konkurrenzfähig zu bleiben. 40 Jahre nach dem Mai 68 ist die damalige Protestbewegung im Museum angelangt. In Frankfurt, neben Berlin in Deutschland damals wohl der wichtigste Schauplatz der Bewegung, zeigt das Historische Museum eine umfassende Ausstellung zum Thema. 8 Schwerpunkte sind gesetzt, darunter der Wandel der Lebensstile, der Umgang mit der Nazi-Vergangenheit, die Frage nach der Anwendung von Gewalt oder die Beziehung zwischen den Geschlechtern. Und in der Mitte dieser 8 Schwerpunkte wird eine Spießerhölle inszeniert. Sie soll verdeutlichen, wogegen sich die Jugend damals wandte. Einer der Väter der elektronischen Musik, der Engländer Tristram Cary, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Cary, der Radartechniker bei der britischen Marine war, gründete schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sein erstes Tonstudio. Er komponierte 1955 die Filmmusik für die berühmte Krimikomödie Ladykillers. Später baute Cary eigene Synthesizer. Aus dem Jahr 1969 stammt seine Komposition Continuum. Der Elektronikpionier Tristram Cary inspirierte als Komponist auch die Arbeit von Gruppen wie Pink Floyd, The Who und Roxy Music.
Personenfreizügigkeit, entweder mit allen oder mit keinem. Die Analyse des Ständerats entscheidet viel mehr als eine Verfahrensfrage. Road Pricing, ein Versuchsballon, kommt nicht vom Boden. Dann Regieren in der ewigen Stadt. Jetzt kommen offenbar auch in Rom Berlusconis Rechte zum Zug. Regieren in Europas größter Stadt. In London stehen sich ein rebellischer Altlinker und ein konservativer bunter Vogel gegenüber. Angela Merkel reist in die Schweiz. Gespräch über die Distanz zwischen zwei Nachbarn. Und Oskar Schindler zum 100. Erinnerung an den skrupellosen Kriegsgewinner, der zum Judenretter wurde. Echo der Zeit. Der Ständerat hat, wie bereits gehört in den Nachrichten, die Weiterführung der Personenfreizügigkeit mit der EU und die Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien in einer Vorlage zusammengefasst. Für die einen ist es ein klares Zeichen zugunsten des bilateralen Wegs mit der EU. Die anderen reden von einem Armutszeichen der Demokratie. Aus dem Bundeshaus der Bericht von Dieter Kohler.
Der Ständerat hat sich klar für eine Paketlösung ausgesprochen. Es gäbe faktisch nur eine Möglichkeit, hieß es etwa im Rat, nämlich die Personenfreizügigkeit mit allen 27 EU-Staaten oder eben dann mit keinem. Bulgarien und Rumänien könnten nicht gesondert behandelt werden. Außenministerin Micheline Galimire ist froh über die Klarheit des Entscheides. 29-13 lautete das Stimmenverhältnis. Es sei ein klares Bekenntnis zum bilateralen Weg mit der EU.
Wir müssen die Schweizer und Schweizerinnen überzeugen über die Wichtigkeit dieses Abkommens. Und wichtig ist, dass sie alle einig dahinter sind und dass man nicht über Prozeduren sich streitet.
Ganz so unbedeutend ist dieser Streit über Prozeduren trotzdem nicht. Immerhin hat sich der Ständerat einen ganzen Morgen lang damit beschäftigt. Und auch der Bundesrat war eigentlich der Meinung, dass es sinnvoller sei, die Weiterführung der Personenfreizügigkeit mit der EU auf der einen Seite und die Ausweitung auf die Länder Bulgarien und Rumänien auf der anderen Seite getrennt zu behandeln, und zwar im Dienste von mehr Transparenz. Unmittelbar nach dem Ständeratsentscheid meinte Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf denn auch, die Paketlösung sei rechtlich möglich, aber einfacher an der Urne werde es so nicht.
Wir haben uns im Bundesrat entschieden, 2 Bundesbeschlüsse vorzuschlagen, und wenn man jetzt überlegt, dass allenfalls eben dann gegen den verbundenen Bundesschluss ein Referendum zustande kommt, dann werden wir uns sehr anstrengen müssen, dass man das auch erklären kann im Volk.
Und tatsächlich kommt es nun zu einem großen Kräftemessen mit der SVP. Dort stemmt man sich nämlich mit allen Mitteln gegen die Paketlösung. Man fühlt sich erpresst. Die eigene Strategie, zwar Ja zu sagen zur Weiterführung der Personenfreizügigkeit, bei gleichzeitiger Ablehnung der Ausweitung auf Rumänien und Bulgarien wird durchkreuzt. Altbundesrat Christoph Blocher hat es kommen sehen und letzten Samstag das Zusammenführen der zwei Vorlagen als Zitat «Schweinerei» bezeichnet. Sieht dies auch Hannes Germann, Ständerat SVP Schaffhausen, so?
Ja, also das kommt der Sache ziemlich nahe. Ich hätte es wahrscheinlich nicht so bezeichnet, aber es ist einfach unehrlich.
Unehrlich, weil den Stimmbürgern immer versprochen worden sei, über jedes neue Land, für das die Personenfreizügigkeit gelten soll, abstimmen zu können. Der heutige Entscheid sei ein Armutszeugnis für die Demokratie. Hannes Germann, der zum Wirtschaftsflügel der SVP zählt und somit eigentlich offen ist für Fragen der Personenfreizügigkeit, spricht von einem Tag der verpassten Chancen. In der Debatte habe er von den Bundesrätinnen Wittmer und Galmire interessante Zusagen zu Rückübernahmeabkommen mit Rumänien gehört. Diese Auskünfte zum Umgang mit möglichen rumänischen Asylbewerbern hätten ihn versöhnlich gestimmt, mit der Aussicht auch, dass vielleicht innerhalb seiner SVP die Länderfrage Rumänien und Bulgarien hätte gelassener diskutiert werden können.
Wir haben eigentlich befriedigende Antworten bekommen. Umso bedauerlicher ist es, dass die Parlamentsmehrheit jetzt hier auf dem Beschluss beharrt hat, eben das Volk außen vor zu lassen in dieser Entscheidung.
Die Mehrheit des Ständerates sieht dies anders und meint, dass mit einer Abstimmung über das Gesamtpaket der Volkswille besser zur Geltung gebracht werden kann. Übernimmt der Nationalrat diese Meinung, so kommt es nächstes Jahr zu einer großen europapolitischen Abstimmung mit unabsehbarem Ausgang.
Dieter Kohler hat berichtet. Geht es um die Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf die neuen EU-Mitglieder Rumänien und Bulgarien, machen immer wieder Ängste vor einer großen Einwanderungswelle die Runde. Vor allem von den rumänischen Roma ist dann jeweils die Rede. Das war heute im Ständerat nicht anders. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Von einem Roma-Problem sprach heute FDP-Ständerat Rolf Bütiker. Der Solothurner erinnerte daran, der ehemalige Justizminister Christoph Blocher habe mehrfach eine Sonderregelung bei der Personenfreizügigkeit für rumänische Roma in Aussicht gestellt.
Wieso wurde dieses Roma-Problem nicht, wie angekündigt, im Rahmen der Ausdehnungsverhandlungen geregelt? Und was ist aus diesem Anliegen der Schweiz geworden?
Schon ihr Vorgänger habe die Idee fallen gelassen, antwortete Blochers Nachfolgerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Sie sei nicht durchführbar. Bereits vor der Einführung der Personenfreizügigkeit seien Einreisehürden abgebaut worden.
Seit dem Februar 2004 besteht keine Visumspflicht mehr. Das heißt, die Visumspflicht mit Rumänien ist aufgehoben. Und es steht darum im Rahmen der Reisefreiheit jedem Bürger Rumäniens frei, in die Schweiz einzureisen und sich bis maximal 3 Monate dann auch hier aufzuhalten.
Unabhängig davon, welcher Volksgruppe er oder sie angehört. Ein Massenansturm von Rumänen und Bulgaren sei trotz erleichterter Einreisebestimmungen ausgeblieben, ergänzt Martin Hirsbrunner, Sektionschef beim Bundesamt für Migration.
Wir haben seit diesem Zeitraum keine Veränderung des Einwanderungsverhaltens festgestellt. Man kann also nicht sagen, dass mit dem Wegfall der Visumspflicht vermehrt Roma aus diesen Ländern in die Schweiz gekommen sind.
Während es bei den Touristenvisa keine großen Veränderungen gab, sind Asylgesuche von Rumänen, vor allem Roma, Anfang 2007 markant angestiegen. Die über 500 Gesuchsteller seien vor allem wegen der Rückkehrhilfe gekommen, vermutet Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Seit Mai 2007 gebe es für Asylbewerber aus der Europäischen Union keine Rückkehrhilfe mehr und seitdem sei auch die Zahl der Gesuchsteller aus Rumänien zurückgegangen.
Seit Mitte 2007 hat man nur noch vereinzelte Asylgesuche von rumänischen Staatsangehörigen. Und auf solche Gesuche wird grundsätzlich nicht eingetreten, wie auf Gesuche anderer Personen aus europäischen Staaten auch, weil das sogenannte sichere Staaten sind.
Ängste vor einer Einwanderung von Roma haben oftmals Medienberichte aus Italien über die Kriminalitätsrate von Roma-Angehörigen geschürt. Die Situation in Italien sei aber nicht mit jener in der Schweiz vergleichbar, betont Adrian Solberger vom Integrationsbüro des Bundes. Italien sei das klassische Einwanderungsland für Menschen aus Rumänien.
Das liegt an der Sprachverwandtschaft. Beide sind lateinische Sprachen. Das liegt am Phänomen der Kettenmigration. Auswanderer ziehen weitere Auswanderer nach.
Und die große Einwanderung nach Italien habe bereits in den 90er Jahren begonnen und habe deshalb nichts mit der Personenfreizügigkeit zu tun.
Und die Probleme, die Italien hat mit rumänischen Staatsbürgern oder Roma, sind Probleme mit Illegalen, also Personen ohne Aufenthaltsbewilligung. Das sind eben die, die nicht mit oder dank der Freizügigkeit zugewandert sind.
Dazu kommt, auch mit der Personenfreizügigkeit sei in der Schweiz eine allfällige Aufenthaltsbewilligung an Auflagen geknüpft. Rumänen, Bulgaren und andere EU-Angehörige, die sich in der Schweiz niederlassen wollten, müssen grundsätzlich über einen Arbeitsvertrag verfügen, eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben oder genügend finanzielle Mittel nachweisen können. Und diese Spielregeln gelten für alle, Roma und Nicht-Roma.
Elmar Plotzer hat berichtet. Stoßstange an Stoßstange stehen in Hauptverkehrszeiten die Autos, sei es in Zürich, Genf, Basel oder Bern. Die Staus sind ein Ärgernis für alle und sie schaden der Umwelt. Die Politik ist auf der Suche nach Auswegen. Eine Möglichkeit sieht der Bundesrat in der Einführung von Straßenbenutzungsgebühren, dem sogenannten Road Pricing. Er hat vor einigen Wochen grünes Licht für dessen Einführung gegeben, doch dem Road Pricing erwächst überraschend starker Widerstand. Geraldine Eicher.
Die Emotionen gehen bei den Gegnern hoch, wenn das Stichwort Road Pricing fällt. Die Autofahrer würden zu Milchkühen der Nation, heißt es etwa. Für Christoph Erb vom Touring-Club der Schweiz ist es modernes Raubrittertum.
Ein Rückfall ins Mittelalter mit Straßenzöllen. Und die Straßenbenutzer in der Schweiz bezahlen über Mineralölsteuern und so weiter schon so viel Geld ein, dass es wirklich keine zusätzlichen Abgaben mehr braucht.
Beim TCS mit seinen 1,6 Millionen Mitgliedern formiert sich der Widerstand im Großen. Aber auch kleinere Organisationen wehren sich gegen die Einführung solcher Straßenbenutzungsgebühren. Beispielsweise in Bern, wo ein Pilotprojekt geprüft wird. Mit Road Pricing werde nur die Fahrt ins Stadtzentrum erschwert, nicht ins Einkaufszentrum am Stadtrand, kritisiert Sandro Salvetti von der IG Innenstadtverkehr.
Für uns ist das wie wenn man ein Haus baut, für sehr viel Geld. Road Pricing ist ein sehr teures Experiment, um dann nachher nachträglich noch die Bewilligung einzuholen.
Und selbst bei linken Parteien, die sich im Grundsatz für Road Pricing einsetzen, gibt es Skeptiker. Die Ausgaben für die Einführung von Road Pricing könnten zu hoch, der Nutzen zu klein sein, sodass für andere umweltschutzrelevante Projekte das Geld und der Wille nicht mehr da sein könnten, lautet eine Befürchtung. Eine andere, Road Pricing sei asozial, nur arme Menschen könnten sich mit Straßenbenutzungsgebühren die Fahrt ins Zentrum nicht mehr leisten. Uli Leuenberger, Präsident der Grünen, befürwortet die Idee. Er plädiert dafür, Road Pricing nicht gleich zu verunmöglichen.
Man soll doch mindestens ein Projekt ausarbeiten und dann beschließen, ob man das in einer Stadt als Versuch durchführt.
Solche Projekte seien unnötig, meint dagegen Sandro Salvetti von der IG Innenstadtverkehr. Durch Road Pricing würden nicht weniger Autos fahren.
Wir gehen auch davon aus, dass Schweizer Innenstädte keine derartigen Verkehrsprobleme haben. Die Verkehrsprobleme sind in den Agglomerationen, in den Umfahrungen. Also es ist eigentlich ein Instrument, das wir eigentlich nicht benötigen.
Anders die Schlussfolgerung einer aktuellen Studie. Ökonom Frank Bruns hat die Verkehrsflüsse in Zürich untersucht und kommt zum Schluss, wenn man etwas gegen Staus machen wolle, müsse man Straßenzölle einführen.
Mit dem Roadpricing erreichen Sie erst einmal, dass gut 10-20% weniger Autos auf den einzelnen Straßen in den Spitzenstunden fahren. Dadurch sind die Fahrzeuge natürlich schneller unterwegs und sie sind pünktlicher am Ort, wo sie hin möchten.
Road Pricing sei nicht nur wirksam, sondern wirtschaftlich gedacht auch nützlich, so Frank Bruns. Damit gäbe es weniger Unfallfolgekosten und die CO2-Belastung sinke. Doch für die Einführung von Straßenbenutzungsgebühren in Zürich sei es noch zu früh. Es brauche noch mehr Staus.
Damit sich das lohnt. und damit die Kosten, die für die Erhebung anfallen, halt auch durch die Nutzen der Leute, die dann schneller fahren können, gedeckt wird.
Heute nun hat der Ständerat die Grundlage zur Einführung von Road Pricing aus der Legislaturplanung des Bundesrats gestrichen. Zwar nur mit Stichentscheid des Präsidenten, doch schon das ist ein Signal. Road Pricing droht also bereits vor der Prüfung der Einführung zu scheitern.
In 5 italienischen Provinzen und in 43 Gemeinden gab es gestern und heute Stichwahlen. Das Hauptinteresse gilt dabei dem Wahlduell in Rom. Nach der Wahlniederlage ihres Spitzenkandidaten Walter Veltroni bei den Parlamentswahlen sieht es dort so aus, als würde die Mitte-Links-Allianz erstmals seit 15 Jahren auch das Bürgermeisteramt der Hauptstadt verlieren. Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini.
Die Linke, das linke Zentrum, hatte in Rom, der Kapitale, stets den Bürgermeister gestellt. Jetzt verliert sie diese wichtige Vitrine. Und das ist kein Zufall. Die Tatsache, dass die Stimmenthaltung höher war als üblich, ist ein klares Zeichen des Verdrusses vieler Links-Mitte-Wähler. Sie blieben zu Hause. In den letzten Tagen der Wahlkampagne in Rom war im persönlichen Gespräch der Ärger vieler, in Anführungszeichen kleiner Leute, spürbar. Auch unter Arbeitern, die bisher immer für die Linke gestimmt hatten. Ohne Scheu sagten sie mir, diesmal würden sie vielleicht sogar für Alemanno stimmen. Und das ist für Ex-Linke ein gewaltiger Sprung. Der 50-jährige Gianni Alemanno, in der letzten Regierung Berlusconis Landwirtschaftsminister, war in seiner Jugend ein Faschist, einer von der harten Art. Jetzt wirkt er zwar gar nicht mehr so, sondern sehr zivil, aber die Wähler in Rom wussten um seine Vergangenheit. Sie wissen, dass er noch immer ein keltisches Kreuzchen am Kettchen um den Hals trägt, dass er vielleicht also seinen alten Überzeugungen nicht gänzlich abgeschworen hat. Alemanno gewann die Wahl, weil in Rom wie anderswo viele eine größere Präsenz der Polizei auf den Straßen wollen, mehr Sicherheit fordern, einen entschiedeneren Kampf gegen die Kriminalität. Sie wollen beleuchtete und bewachte Zugstationen abends und während der Nacht. Und sie sind der Ansicht, dass das Leben in ihrer Stadt, vor allem in den hässlichen, zersiedelten Vororten mit ihren Mietskasernen, jenen Quartieren, welche die Touristen nicht besuchen, sehr an Qualität verloren hat. Das hängt gewiss auch mit der rapide geschwundenen Kaufkraft zusammen, mit der wirtschaftlichen Verarmung der Mittelschichten. Vor allem aber mit einer veränderten Gesellschaft, in der sich so manche nicht mehr zu Hause fühlen. Zehntausende von armen Ausländern, viele ohne Papiere, haben die Stadt verändert. Die meisten arbeiten zwar schwarz, ohne sie kämen manche Wirtschaftszweige zum Erliegen, aber der Anteil jener, die kriminell werden, ist hoch, vor allem auch bei Gewaltverbrechen. Kein Zweifel, dass die Sensationsmedien in Italien eine Art xenophober Angsthysterie in der Bevölkerung geschürt haben. Doch die Links-Mitte-Regierung versprach Maßnahmen, aber sie erbrachte sie nicht. Verhaftungen und Ausweisungen. Und wenn Alemannos Gegenkandidat und die ganze etwas zu schicke Intelligenzia-Linke den ärmeren Mitbürgern paternalistisch sagte, im Grunde beruhe ihre Angst vor der Gewalt in der Stadt auf einer falschen Wahrnehmung, so schlimm sei es nun doch wieder nicht, dann verärgerte diese Arroganz die kleinen Leute noch zusätzlich. Aus all diesen Gründen hat Alemanno in Rom gewonnen.
Rolf Pellegrini über die Bürgermeisterwahlen in Rom. Auch London stehen Bürgermeisterwahlen bevor. Das ist eines der weiteren Themen hier im Echo der Zeit. Und sonst noch in der Sendung bis 6:45. Angela Merkel besucht die Schweiz. Gespräch über die deutsch-schweizerischen Beziehungen. Und Oskar Schindler wäre heute 100-jährig. Augenschein im Geburtsort des Judenretters. In England und Wales wird diesen Donnerstag in vielen Gemeinden und Bezirken gewählt. Weit über die Insel hinaus interessiert die Bürgermeisterwahl in London. Dort muss sich der rot-linke Ken Livingstone gegen den bund-konservativen Boris Johnson verteidigen. Martin Alliot skizziert die beiden Kandidaten.
8 Jahre lang hat der rebellische Altlinke Ken Livingstone als Bürgermeister von London amtiert und dabei seine Sache gewiss nicht schlecht gemacht. Jetzt will der 62-Jährige ein drittes Mandat. Erstmals aber tritt er als der etablierte Kandidat an, als Vertreter des Status quo. In der anderen Ecke steht ein Vertreter des traditionellen Establishments, der exzentrische Boris Johnson.
I think once again the mayor is completely underestimating people's genuine fear and their genuine experiences across London. Exactly. Muggings are hugely up, violent crime is up.
Der 43-jährige konservative Unterhausabgeordnete wettert gegen Straßenkriminalität und verspricht mehr Polizisten. Zudem will er Gelenkbusse verschrotten. Obwohl die politische Alternative also etwas dünn ist, fürchtet sich der rote Ken, der in seiner Freizeit Kröten züchtet.
It's the most difficult election I've ever faced.
Es sei die schwierigste Wahl seiner Karriere, gibt Livingston zu, der schon einmal, 1981 bis 86, die politischen Geschicke Londons bestimmte, bis Margaret Thatcher die unbequeme Londoner Behörde kurzerhand abschaffte. Diesmal muss der Bürgermeister aufpassen, dass er nicht in den Sog seiner Labour-Partei gerät, die in nationalen Umfragen zutiefst unpopulär geworden ist.
I think what's been quite distinct about this election, when you look at the polls, is it bears no relation to the national standing of the parties.
Er habe sich von Labour abgekoppelt in den Umfragen, hofft Livingston. Tatsächlich zeigen die Befragungen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Entsprechend versucht Johnson, seinen Rivalen als Kreatur der Labour-Partei darzustellen.
And I really think it's unbelievable.
Viel Zugkraft hat dieses Argument indessen kaum, da Livingston bekanntlich vor 8 Jahren den offiziellen Kandidaten der Labour-Partei haushoch besiegte, indem er als Parteiloser antrat. Jetzt baut er auf das Erreichte.
Well, I think the reality is in this city, people judge you on what you've done and they judge Boris on what he's written.
Die Wähler werden meine Taten mit den Worten von Boris vergleichen, sagt Livingston maliziös. Denn Johnson war bisher Zeitungskolumnist und Chefredaktor eines politisch-konservativen Magazins. Dabei erwarb er sich einen legendären Ruf, kopfüber in jedes erdenkliche Fettnäpfchen zu springen.
I will not obey the identity card. And I've said, in fact, I've gone so far as to say that I think it tyrannical and I will grind it up and eat it on my children's cornflakes or give it to my children to eat on their cornflakes, I said.
Er werde die umstrittene Identitätskarte verweigern und sie stattdessen seinen Kindern gemahlen zum Frühstück servieren. Das ist klassischer Johnson. Die Metapher rennt selbstverliebt davon, bis er als Rabenvater dasteht. Harmlos, gewiss. Aber außer geistreichen Sprüchen und Übertreibungen hat der velofahrende Blondschopf eben nicht so viel zu bieten. Ein Sieg der Konservativen in London am Donnerstag wäre an sich nur folgerichtig. In den Londoner Bezirken verfügen sie bereits über eine Mehrheit. Verblüffend wäre demnach bloß, dass ausgerechnet dieser Tory die Wende verkörpern soll. Das ist es, was der Labour-Partei ernsthaftes Bauchgrimmen verursachen sollte.
London, die größte Stadt Europas, bestimmt ihren Bürgermeister. Das war der Bericht von Martin Aliot. Sie hat sich sehr viel Zeit gelassen für ihren ersten Besuch in der Schweiz. Erst 2,5 Jahre nach ihrem Amtsantritt als deutsche Bundeskanzlerin kommt Angela Merkel morgen in offizieller Mission in die Schweiz. Dabei wird sie sich nicht sehr viel Zeit nehmen für den kleinen Nachbarn. Nur ein paar Stunden sind reserviert für das Treffen auf dem Landsitz Lohn bei Bern mit den Bundesräten Couchepin, Galmiret, Leuenberger und Merz. Über den bevorstehenden Besuch sprach ich mit Heiner Geißler. Der Jurist und Philosoph war Bundesminister und 12 Jahre lang Generalsekretär der CDU. Er ist ein Kenner der Schweiz und der Beziehungen zu Deutschland. Erste Frage an Heiner Geißler: Haben die Schweiz und Deutschland derart wenig Probleme miteinander, dass Angela Merkel sich nicht mehr Zeit nimmt?
Ich glaube, es gibt ein paar Probleme, aber die sind auf der anderen Seite nur nicht so gewaltig, dass man dafür ein paar Tage bräuchte. Das spricht auch für die doch insgesamt guten Beziehungen zwischen den Ländern.
Welche paar Probleme denn?
Ja, es gibt so lokale Probleme, nicht wahr, wie der Flughafen Zürich. Das ist ganz sicher eine wichtige Geschichte. Dann ist mal in der letzten Zeit so eine unterschwellige Stimmung gegen Deutschland, auch in den Schweizer Medien, emporgekocht. Also da gab es ein paar Punkte, die da Schwierigkeiten gemacht haben, aber sonst, glaube ich, sind die Probleme nicht so groß.
Man könnte ja aber auch auf die Idee kommen, dass die neuen, teilweise großen EU-Länder im Osten seit der Osterweiterung für Deutschland sehr viel wichtiger sind als die kleine Schweiz und deshalb ein gewisses Desinteresse da ist. Teilen Sie diese Ansicht?
Also auf jeden Fall für die Schweiz trifft es ja nicht zu, aber ich glaube auch nicht, dass es für Deutschland zutrifft, zumal ja die Schweiz auch davon profitiert, von der Osterweiterung. Das ist ja keine einseitige Angelegenheit, positiv für die Deutschen, ganz im Gegenteil. Die Deutschen haben eher größere Probleme noch gehabt, vor allem ökonomisch und sozial mit der Osterweiterung. Also wirtschaftlich gesehen stehen ja Deutschland und die Schweiz im Warenhandel gut da. Die wirtschaftlichen Beziehungen sind ja blendend und wir haben natürlich auch ein Interesse daran, die Deutschen, vor allem auch Baden-Württemberg, nicht wahr, dass die Beziehungen gut bleiben.
Sie haben vorhin die Probleme mit dem Flughafen Zürich-Kloten, dem Anflugregime, erwähnt. Glauben Sie, dass das ein ganz zentrales Thema sein wird morgen beim Besuch und wird es auch vorankommen? Kommt man näher zu einer Lösung?
Da bin ich nun kein so großer Spezialist, aber ich finde, das ist lösbar, muss auch lösbar sein, weil die südbadische Bevölkerung ja selber ein Interesse an dem Flughafen Zürich haben muss und die Lufthansa, die zur Lufthansa nun gehörende Swissair, aber auch Air Berlin den Flughafen nutzen und zwar überproportional nutzen gegenüber anderen Fluglinien und auch die Waldshuter selber ja davon profitieren. Jeder fünfte Bürger aus dieser Gegend arbeitet in der Schweiz, also der Flughafen ist für die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Raum auch jenseits der deutsch-schweizerischen Grenze im Badischen von einer großen Bedeutung. Ich glaube, psychologisch wäre viel gewonnen, wenn die Schweizer da tun könnten, dass die Anflug- und Abflugschneisen auf schweizerischem Gebiet, soweit technisch möglich, genauso genutzt werden wie die Deutschen. Und da ist eben noch viel Zweifel vorhanden, weil die Deutschen sagen, die landen und starten da auf Kosten der deutschen Bevölkerung und die eigene Bevölkerung wird geschont.
Ein weiterer großer Streitpunkt zwischen beiden Ländern sind immer auch wieder Steuerfragen. Das gab vor allem Anfang Jahr wieder viel zu reden. Finanzminister Steinbrück sprach davon, man müsse jetzt Steueroasen trockenlegen und meinte damit bestimmt auch die Schweiz. Wird Angela Merkel auf diesen Punkt drängen morgen?
Also davon bin ich fest überzeugt, weil das für uns, also für die Deutschen, ein Riesenärgernis ist. Wir haben ja einen börsentäglichen Umsatz von 2 Billionen Dollar auf der ganzen Welt. Innerhalb von 24 Stunden werden ja noch einmal Hunderte von Milliarden hin und her geschoben. Die Gewinne werden zum Teil steuerfrei geparkt in den Offshore-Centers, auf den Kanalinseln, aber eben auch in der Schweiz, in Liechtenstein oder Bermudas oder Kaimaninseln. Und es ist schon ein berechtigtes Anliegen, nicht wahr, wenn die Schweiz sich nun etwas löst aus dieser Staatengemeinschaft, die ich gerade angeführt habe. Also die Möglichkeit der Steuerhinterziehung, indem man sein Geld eben in der Schweiz deponieren kann, ist ein ständiges Ärgernis in Deutschland.
Sie sagen, es ist ein berechtigtes Anliegen. Glauben Sie, dass es das zentrale Anliegen ist beim Besuch morgen?
Das ist vielleicht schon ein zentrales Anliegen, denn die Sache hat ja auch wirtschaftliche Auswirkungen insgesamt im Zuge der Globalisierung. Und es ist eben auch etwas, was, sagen wir mal, die guten Beziehungen zwischen Schweiz und Deutschland doch empfindlich stören, zumindest wenn das nun alle 8 Tage irgendetwas Ähnliches in der Zeitung steht.
Ich möchte noch über einen anderen Punkt reden, die Schweizer Iran-Politik. Es war ja zu vernehmen, Deutschland sei unzufrieden mit dem Besuch von unserer Außenministerin Gal Mireh bei Präsident Ahmadinejad und über den Gasvertrag, der da abgeschlossen wurde. Kriegt die Schweiz da etwas zu hören morgen?
Das kann schon sein, weil wir schon der Auffassung sind, dass man mit diesen Ländern wie Iran, aber dazu gehören natürlich noch andere Länder, obwohl man da dann eher nachsichtig ist, dazu gehört auch China, man Ländern gegenüber, die entweder die Menschenrechte verletzen oder einen egoistischen nationalen Profit machen wollen auf Kosten wieder anderer Länder, Profit mit Staaten, die das Völkerrecht verletzen oder eine Gefahr für den Weltfrieden darstellen, dass solche Ausreißer natürlich nicht gerne gesehen werden. Und man erlebt ja jetzt am Beispiel von China, was passiert, wenn eben die westlichen Demokratien die Menschenrechte und die Sicherung des Friedens auf dem Altar des Kommerzes und der Diplomatie opfern wollen.
Welche Rolle spielt bei dem Besuch eigentlich die Herkunft von Angela Merkel? Sie kommt aus dem Norden, aus Hamburg, hat lange im Osten in der damaligen DDR gelebt. Kann man aus dieser Ferne zur Schweiz schließen, dass sie vielleicht auch inhaltlich dem Land ein bisschen fern ist und sich nicht so extrem interessiert für die Probleme zwischen Deutschland und der Schweiz?
Also ich glaube, sie hat sich jetzt für die Alpenregion in den letzten Jahren intensiver interessiert, als es möglicherweise in ihrer Jugendzeit der Fall war. Sie macht ja regelmäßig auch in Südtirol Urlaub. Nun bin ich ein Fan von Südtirol, genauso wie ich ein Fan der Schweiz bin. Und ich kann ihr eigentlich nur empfehlen, dass sie auch mal in der Schweiz Urlaub macht. Und dann wird sie dieses wunderschöne Land in der Mitte Europas auch noch mehr schätzen lernen. Also ich kann ihr das nur empfehlen. Natürlich liegt die Schweiz einer Ostdeutschen natürlich mal nicht so nahe wie die Insel Bornholm, die zu Dänemark gehört. Aber also das ist auch subjektiv ganz unterschiedlich. Und die Schweizer sollen die Angela Merkel einfach mal richtig einladen. Sie wandert ja gerne, nicht? Und da gibt es ja herrliche Gegenden in der Schweiz. Ich will da jetzt gar keine empfehlen, nicht wahr? Sonst kriege ich noch Ärger mit dem einen oder anderen Kanton.
Das war Heiner Geissler, ehemaliger CDU-Generalsekretär und immer noch Schweiz-Fan zum bevorstehenden Besuch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Oskar Schindler war Unternehmer. In die Geschichte eingegangen ist er, weil er im Zweiten Weltkrieg 1200 Juden das Leben rettete. Spätestens der Film von Steven Spielberg, Schindlers List, hatte die Figur Oskar Schindler bekannt gemacht. Doch sie ist nicht unumstritten. Gerade in seinem tschechischen Geburtsort Svitavy, dem früheren Zwittau, pflegt man ein zwiespältiges Verhältnis zum berühmtesten Sohn der Stadt, der heute 100 Jahre alt würde. DRS Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann hat in Svitavy nach Schindlers Spuren gesucht. Und das ist gar nicht so einfach.
Diese Liste ist das Leben, sagt Schindlers jüdischer Vertrauter Itzhak Stern im Film. Und Oskar Schindler diktiert ihm die Namen.
Oldeck Pfefferberg, Nina Pfefferberg und Stagel. Paul Stagel.
Doktor.
Schindler setzt 1200 Namen auf die Liste. Zunächst, weil er diese Menschen für die Arbeit in seiner Fabrik braucht und dank ihnen viel Geld verdient. Aber auch, weil er im Laufe des Krieges begreift, welche Todesmaschinerie das Nazi-Regime in Gang gesetzt hat.
Machen Sie schon, Stern. Scharf, scharf. Und die Kinder. Sämtliche Kinder.
Mit List gelingt es Schindler, seinen befreundeten NS-Kommandanten die Arbeitskräfte regelrecht abzutrotzen. Er holt sie aus den Vernichtungslagern und rettet sie vor dem sicheren Tod in der Gaskammer. Die Juden danken es ihm später, sie ehren ihn als Gerechten unter den Völkern und lassen Schindler nach seinem Tod 1974 in Jerusalem bestatten. Dort, wo er am 28. April 1908 geboren wurde, im mährischen Svitavy, sucht man hingegen lange nach einem Zeichen, das auf Oskar Schindler hindeutet. Fragt man in diesem verschlafenen Städtchen nach der Schindler-Gedenktafel, erntet man ein ungläubiges Kopfschütteln. Oskar Schindler? Da weiß selbst der Polizist auf Anhieb keinen Rat, bis ihm schließlich doch noch einfällt, dass am Rande des Stadtparks eine bescheidene Gedenktafel steht, die auf Schindlers Verdienste hinweist. Weshalb tut man sich so schwer in Svitavy mit dem berühmten Judenretter? Weil Schindler ein Deutscher war, ein Nazi, ein Profiteur, ein Lebemann, ein Spion, sagt der Historiker Radoslav Fikejs. Vor dem Krieg und zu Beginn des Krieges sei er ein unsympathischer Mensch gewesen. Und ja, die Leute in Svitavy hätten halt oft noch das Bild von damals.
Je pravda, že v očích mnohých Svitaváků právě za jeho špionážní činnost nebo za činnost proti Československu.
Schindler hatte in den Sudetengebieten für die Nazis spioniert gegen die Interessen seiner tschechoslowakischen Heimat. Deswegen wurde er sogar zum Tod verurteilt und kam nur davon, weil deutsche Truppen in Böhmen und Mähren einmarschierten. Dieses Bild von Schindler ist haften geblieben bei der älteren Generation. Sie sehe in ihm noch immer den Verräter und Kriegsverbrecher, sagt Fikejs. Er hat im Städtischen Museum eine kleine Schindler-Ausstellung eingerichtet und möchte den Leuten in Svitavy das Wirken Schindlers näher bringen. Denn der arrogante Fabrikdirektor sei später ein warmherziger Mensch geworden. Wann genau Oskar Schindlers Wandel vom skrupellosen Kriegsgewinnler zum kompromisslosen Retter eingesetzt hatte, kann der Autor und Schindler-Kenner Karel Lorenz nicht genau sagen. Es müsse so ums Jahr 1943 gewesen sein, als Schindler mit eigenen Augen sah, wie Menschen willkürlich niedergemetzelt wurden.
Der Schindler war praktisch immer konfrontiert mit dieser Brutalität und Ermordungen. Und diese mehrere Erinnerungen, die so deutlich waren, die haben ihn ganz einfach verändert.
Gegen Ende des Krieges, als sich die deutsche Niederlage abzeichnete, zeigte Schindler kein Interesse mehr fürs Geschäft. Er wollte nur noch Menschen retten und setzte sein ganzes Vermögen dafür ein. Erst spät wurde er sich der Katastrophe bewusst, die er zunächst mitverursacht hatte.
Der Tag wird kommen, an dem das alles ein Ende haben muss.
Das war ein Bericht von Mark Lehmann aus Svitavy, dem Geburtsort von Oskar Schindler. Und das war der Sicher der Zeit vom Montagabend. Verantwortlich war Roman Villinger für die Nachrichten, Thomas Kropf. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.